Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Ich grüße Sie. Ich habe jetzt auch Blickkontakt. Zwar nicht mit Ihnen, aber mit Mario Stöcker. Der ist von Der Aussteiger. Das ist ein Laden, alles rund um Outdoor, wissen die. Mario, es ist jetzt auch wirklich so das Wetter, ne? Wir könnten jetzt so raus. Was schlägst du vor? Campingmobil oder wandern, Berge erklimmen, schwimmen. Also es ist auf alle Fälle schönes Wetter für alles.
Das stimmt. Schönen guten Morgen erstmal. Wir ziehen uns raus. Wir wollen die Natur erleben. Wir wollen draußen mit der Natur eins werden und freuen uns jetzt auf das schöne Wetter und auf den Sommer und sind da voller Tatendrang, endlich draußen was zu erleben.
Mario, du hast mir eben erzählt, da habe ich schon gedacht, haben wir den richtigen Gast eingeladen? Du bist mit einem Snowboard jetzt in den Grunewald gegangen, aber das war nicht irgendwie ein Anfall von Verwirrung, sondern hatte seinen Sinn, auch wenn alle dich ein bisschen komisch angeguckt haben. Was wolltest du da?
Ich wollte das Sandboarden mal ausprobieren. Das hat zwar jetzt erstmal nicht so viel mit Outdoor zu tun, aber ich dachte, wir nehmen heute mal das Snowboard mit, machen uns einen schönen Tag im Grunewald, genießen die Natur und probieren einfach mal in der Sandgrube, ob man da mit dem Snowboard runterkommt.
Und?
Hat funktioniert. Also ist zwar nicht lang die Abfahrt, aber es funktioniert. Ich, mein Sohn, wir haben es ausprobiert, haben natürlich staunende Blicke auf uns gezogen, war aber hervorragend. Also lustig. War wirklich sehr, sehr schön.
Ich kann mir das schon gut vorstellen. Ich kenne diese Sandgrube da auch ganz gut. Darf man das eigentlich? Also geht die kaputt?
Ich glaube nicht. Nein, nein.
Gut. Denn das ist ja mittlerweile, müssen wir jetzt vielleicht nicht so intensiv besprechen, aber Übernutzung ist ja auch ein Problem. Also es ist schön, in der Natur zu sein, aber wenn wir da alle sind, dann müssen wir auch ein bisschen vorsichtig mit ihr umgehen, keinen Müll hinterlassen, all diese Dinge, denn sonst macht es ja keinen Spaß mehr.
Und das ist richtig. Also wir sollten dankbar sein, dass wir in der Natur oder die Natur erleben dürfen, ganz wichtig. Und wir sollten sie natürlich immer so verlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Also das A und O ist wirklich kein Dreck hinterlassen, den Müll wieder mitnehmen. Und dann bleibt die Natur uns auch für einen langen Zeitraum erhalten.
Dein Credo ist auch so, aber es muss nicht so der Himalaya sein, ne? Man kann auch in der Umgebung tolle Dinge machen.
Ist richtig. Also Deutschland bietet super viel, auch Brandenburg und die nahe Umgebung. Da kann man wirklich sehr, sehr schöne Sachen erleben, ohne weit in die Welt fahren zu müssen. Wir haben zwar nicht die hohen Berge der Welt, aber dafür haben wir einen wunderschönen Spreewald, ein wunderschönes Brandenburg, die Mecklenburgische Seenplatte und auch östlich von Berlin gibt es ein paar Geheimtipps.
Es ist schon warm draußen und es wird heiß. Unser Chat scheint es nicht zu mögen, denn er ist bisschen kaputt zwischendurch. Wir sind dabei, daran rumzuschrauben, digital und hoffen, dass alles wieder funktioniert. Aber Frank hat es in den Chat geschafft. Bitte weiter rein in den Chat. Irgendwann haben wir es dann auch im Griff. Wir reden ja heute über Outdoor, über Abenteuer im Freien. Mario Stöcker ist unser Experte. Mario, Frank möchte übernachten. Er schreibt, wir können uns in diesem Jahr leider keinen größeren Urlaub leisten. Ich glaube, das geht vielen so. Deshalb kommt eure Sendung zum Thema Abenteuer vor der Haustür genau richtig. Darf man eigentlich überall im Wald, also zum Beispiel in Brandenburg, übernachten. Dürfen wir, Mario?
Ja, das ist so ein zweischneidiges Thema, so eine Grauzone. Natürlich auf privaten Grundstücken, die man selber besitzt, ist es natürlich gar kein Problem. Und dann ist es je nach Bundesland unterschiedlich geregelt. Also in vielen Bundesländern wie Brandenburg und Mecklenburg ist das Übernachten in Ausübung seiner Aktivität zu Fuß, per Boot, Wandern, geduldet eine Nacht mit dem Zelt draußen zu übernachten. Natürlich kein Dreck hinterlassen und nicht mit 10 Personen in den Wald fahren und Halligalli machen.
Verstehe. Also Frank dürfte, wenn er zum Beispiel in Brandenburg unterwegs ist, dürfte er auch so ein Zelt aufschlagen im Wald oder muss ich mich dann unter irgendeine Kiefer in meinem Schlafsack einrollen?
Nein, er darf auch sein Zelt aufschlagen. Naturschutzgebiete und Biosphärenreservate sollte man natürlich meiden, aber wenn man da jetzt einen Spreeradweg lang fährt und dann nicht mehr zu seinem Ziel kommt, dann darf man auch da fernab der Wege, Wald auf einer Lichtung mal sein Zelt aufschlagen und den nächsten Tag weiterziehen.
Mhm. Erzähl uns noch ein bisschen, Mario, was wir dann erleben. Also ich habe ein paar Mal im Wald übernachtet, das war aber unfreiwillig noch bei der Bundeswehr, da haben wir dann so Raketenbasen aufgebaut, also so geübt eben, ne, in so einem NATO-Verband und die dann nachts beschützt, wobei keiner da war, der sie uns klauen wollte, also es war kein echtes Risiko. Aber nachts im Wald, ich erinnere mich an eine Wache, ein großer, stämmiger Kerl und dann rief irgendein, keine Ahnung, Kreuzchen oder oder so. Und dann hatte ich den fast im Arm, weil der so fürchterliche Angst hatte. Nachts im Wald ist schon anders.
Es ist anders. Also die Sinne sind natürlich ganz anders geschärft. Man nimmt viel, viel mehr wahr, ne? Gerade wenn es ruhig ist. Und man kriegt vielleicht auch ein bisschen Respekt, manchmal auch Angst davor, vor den ganzen Geräuschen, weil man es einfach nicht vom Großstadtdschungel her gewohnt ist. Wenn auf einmal da die Kauze und die Vögel anfangen oder es vielleicht unweit des Zeltes anfängt zu rascheln und dann geht das Kopfkino natürlich los. Was könnte das sein? Wildschwein, Fuchs, Wolf. Wölfe gibt es natürlich relativ viel. Und das ist ganz interessant und man nimmt ganz andere Sachen einfach wahr.
Ja, hast du schön beschrieben, finde ich. Ich denke dann auch in solchen Situationen, das ist so wie in den alten Märchen, ne? Oder wie Robin Hood, wo die dann im Wald eben wirklich nicht wussten, ist das jetzt gefährlich oder nicht. Da ist dann plötzlich so ein Urzeitding in uns noch aktiv. Das ist schon spannend. Wissen Sie, was Bushcraft ist? Bushcraft, also es kommt von Craftsmanship, Handwerk, ist ja im Moment mit allem möglichen, ne? Craft Beer, also handwerklich hergestellt. Da geht es darum, Mario, ich tue jetzt so, als würde ich es wissen, aber ich habe ja gesagt, du hast es mir erklärt. Wir gehen in die Natur, nehmen uns keine Tasse mit, sondern wir schnitzen uns eine. Oder Tasse ist vielleicht kein gutes Beispiel. Also das, was wir in der Natur brauchen, besorgen wir uns aus der Natur und stellen es handwerklich her.
Das ist richtig. Also Bushcraft muss man auch erstmal erklären, dass es halt aus zwei Wörtern zusammengesetzt wird. Das Busch, die Natur, der Wald und das Craften, also das Handwerk und das Herstellen. Und das benutze ich dann, stelle mir was her, was ich halt für den längeren Aufenthalt in der Natur brauche zum Überleben. Das kann der Löffel sein, den ich mir mit meinem Messer schnitze. Man kann eine Rinde von Bäumen nehmen und die zu einem Topf zusammenfalten und damit dann Wasser schöpfen, Wasser trinken. Und das ist ein riesengroßer Boom. Es ist ein sehr weites Gebiet. Und ja, letzten Endes das bequeme und bewusste, genussbringende Leben mit der Natur.
Es ist wirklich ja so ein bisschen zurück wie, weiß ich nicht, Robinson Crusoe und Freitag und so, ne? Also eigentlich, vielleicht hatten wir mal eine Phase, haben wir gedacht, ein Glück, wir haben all diese Hilfsmittel, jetzt sind wir der Hilfsmittel ein bisschen müde, jetzt wollen wir zurück zur Natur. Ich habe mir ein paar Videos dazu angeguckt von einem Kanadier, da sah das immer ganz einfach aus, Schnitz, Schnitz, Schnitz und dann habe ich hier plötzlich eine Gabel. Das muss man schon ein bisschen üben, oder?
Das muss man üben, das geht auch nicht gleich von der Hand, da braucht man ein paar Anläufe. Und das Wichtige ist, man soll einfach Freude daran haben, Spaß, das Interesse zeigen und dann Learning by Doing. Einfach ausprobieren. Der erste Versuch geht vielleicht schief, aber der zweite wird deutlich besser und schon habe ich meinen Löffel, um meine Suppe zu löffeln.
Welches Werkzeug würdest du immer mitnehmen, wenn wir dich jetzt irgendwo aussetzen würden? Sagen wir mal im Spreewald, aber du könntest nicht zurück. So zwei, drei Dinge, die wir immer brauchen. Messer gehört vermutlich dazu.
Messer gehört dazu, ja. Das kann ein Faltmesser sein, das kann ein feststehendes Messer sein, was dann sich natürlich besser zum Bearbeiten von Ästen und zum Spalten eignet. Wenn ich halt wirklich draufhaue, da kann man sich so ein Klappmesser ziemlich schnell kaputt machen. Eine Stirnlampe ist ganz, ganz wichtig. Ich muss ja auch was sehen in der Nacht oder man macht alles am Tag und die Nacht lässt man so, wie sie ist und schläft einfach oder benutzt, wenn ein Sternenhimmel ist, den Mondschein, um halt was zu sehen. Aber eine Stirnlampe, ein gutes Messer, gegebenenfalls Zündstahl, um einen Kocher oder ähnliche Sachen anzubekommen, ist schon vom Vorteil.
Auf Stirnlampe wäre ich gar nicht gekommen. Sie hören schon, da gibt es unglaubliche Dinge, die Sie eben auch kaufen können. Und da gibt es eben auch einen Boom, immer mehr Menschen wollen das. Die Natur ist unser großes Thema heute, denn draußen sein, in der Natur sein, Mario Stöcker weiß alles darüber. Über Bushcraft haben wir schon ein bisschen was gehört. Also wir gehen in die Natur, schnitzen uns unseren Löffel selbst. Das dauert vermutlich länger, als wir am Anfang glauben. Und dann löffeln wir eine Suppe. Wo wir die Suppe herbekommen, kannst du uns vielleicht auch noch mal eben erklären. Woher Suppe? Bringst du jetzt da eine Tüte mit oder jagst du ein Rentier oder aus was machen wir Suppe?
Das wäre natürlich einfach, die Tütensuppe mitzunehmen und die dann mit dem selbstgeschnitzten Löffel zu löffeln. Nein, man kann aber auch auf andere Ideen kommen. Man kann sich Wasser schöpfen und vielleicht Blaubeeren sammeln und die dann zu einem Smoothie matschen mit dem selbstgeschnitzten Stock, der vielleicht in die Flasche reinpasst und das dann trinken oder von mir aus auch löffeln. Man kann es auch erwärmen, ne, und hat einfach eine warme Mahlzeit. das Wichtige, das Entscheidende ist einfach, dass man es probiert, dass man halt wirklich rausgeht und es versucht und einfach macht. Mehr als, dass es nicht funktioniert, auch im ersten Anlauf, kann eigentlich gar nicht
oder
passieren.
Oder das bisschen komisch schmeckt. Wasser, sag uns nochmal eben Wasser. Mario, also normalerweise hat es ja nicht Trinkwasserqualität oder trinkt ihr jetzt einfach so aus einem Brandenburger Fluss?
Es ist ein schwieriges Thema. Ein sauberes, fließendes Gewässer kann man grundsätzlich trinken. Es ist nicht verkehrt, wenn man vielleicht doch einen Filter hat oder filtert es von mir aus durch ein T-Shirt mal durch, um das Wasser sauber zu bekommen. Bäche, Alm ist immer so ein schwieriges Thema, weil man nie weiß, ob ein Tier verendet ist und dann vielleicht die Bakterien halt eben gerade da vorbeischwimmen, wenn man selber dann Wasser schöpft. Skandinavien ist da sehr, sehr sauber, Deutschland in der Regel auch.
Mhm. Wir wollten noch ein bisschen drüber reden, wir haben ja eigentlich alles. Wir können uns zwar teures Silberbesteck kaufen, wir können aber auch ganz billiges Besteck kaufen. Alles kann man irgendwie auch günstig bekommen. Vielleicht nicht in toller Qualität, aber es gibt eben alles günstig. Aber das wollen wir an der Stelle gerade nicht. Wir wollen irgendwie in der Natur sein und wir wollen dadurch auch so ein bisschen zu uns finden, oder? Wie funktioniert das? Was passiert da im Kopf?
Das ist richtig. Also die beste Befriedigung für einen ist einfach wirklich, wenn man mit einem Rohholzstück anfängt zu arbeiten. Zum einen erstmal das Holz auch fühlt und spürt, was ja bei vielen nicht mehr der Fall ist, dass man überhaupt merkt, was die Natur uns an Gefühlen gibt. Mhm. Und wenn ich dann anfange zu schnitzen und dann wird man sehr kreativ im Kopf und stellt sich vielleicht vor, okay, vielleicht schnitze ich mir das mit einem geschwungenen Ende oder mache den Löffel etwas tiefer, damit mehr drauf passt. Das ist dann wirklich die Befriedigung, wenn dann das Ergebnis da ist und es dann auch funktioniert.
Mario, sag mir was zu Glamping. Ich höre jetzt immer wieder, also glamouröses Camping. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, Camping ist doch eigentlich das Gegenteil von glamourös. Ist Glamping eine total fantastische Erfindung oder kompletter Quatsch?
Es ist eine fantastische Erfindung. Also man muss es wirklich sagen, wenn man auch draußen auf nichts verzichten möchte und sich den Luxus geben möchte, auf einer dicken Isomatte zu schlafen, die so komfortabel ist wie die eigene Matratze zu Hause, ein großes Zelt zur Verfügung zu haben, in dem man stehen kann, in dem man bei schlechtem Wetter einen Stuhl, zwei, drei, vier Stühle und einen Tisch reinstellen kann, dann hat das schon was für sich.
Ich hatte gedacht, also glamouröses Camping heißt Glamping. Ich hatte gedacht, es sei ein Widerspruch in sich. Mario, du hast schon gesagt, Glamping ist toll. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, du sagst, nee, es gehört dazu, dass ich die Baumwurzel unter meiner Isomatte fühle und feststelle, der Baum hat Wurzeln. Aber nein, du sagst, Glamping ist toll. Hat das nochmal andere Leute angelockt, auch zu euch?
Ja, schon. Also wir haben unterschiedliches Kundenklientel, wirklich von der Familie, die sagen, sie wollen auf nichts verzichten und wollen auch mit ihrem Zelt und in ihrem Zelturlaub zufrieden sein. Sie möchten gut schlafen, sie möchten entspannt kochen mit zwei oder drei Flammen, wie man es von zu Hause kennt, und sich halt eben ein richtiges Mahl zubereiten und nicht nur was aus der Tüte, einmal mit heißem Wasser umfüllen. Mhm. Und ein großes Zelt, in dem man sich aufhalten kann, in dem man reinlaufen kann und sich dann noch auf seinen bequemen Stuhl setzt, einen Tisch davor, ein Gläschen Wein und auch dann die Natur und das Camping genießen kann. Nicht jeder möchte in sein kleines Zelt kriechen und mit Rückenschmerzen aufwachen. Und da ist Glamping ein ganz großes Thema.
Ich erinnere mich an Romane von so einem amerikanischen Autor, relativ unbekannt. Und da haben die Jagdgesellschaften immer so gestaltet. Die hatten dann allerdings immer auch noch Bedienstete, bekamen großartige Sachen zu essen, hatten abends ihre Drinks. Daran hat mich das eben erinnert, so wie du das da jetzt gerade beschrieben hast. Okay, das ist also Glamping, gibt es also schon länger, aber der Begriff ist neu. Und diese Naturerfahrung mache ich aber trotzdem, sagst du. Dadurch, dass ich draußen bin, dass ich nächtliche Geräusche höre, dass ich nah an der Natur bin.
Ja, es ist natürlich mit einem großen Zelt und deutlich mehr Ausrüstung ist es natürlich schwer, irgendwo sich im Wald einen Platz zu suchen. Also das macht man dann doch verstärkt auf Campingplätzen, genießt dann da auch mit den anderen, man schließt schnell Freundschaften, das Camping-Dasein und kann ja dann von dort, von der Basis eben Touren unternehmen und auch da dann die Natur genießen.
Und untereinander seid ihr euch immer grün?
Das Zelt und ich, oder?
Nee, ich hätte das deutlicher formulieren müssen. Also ich komme ja so aus Norddeutschland, da gibt es in Cuxhaven so einen Platz, da sind lauter Wohnmobile direkt mit Blick aufs Wasser, aber es ist nur eine Betonplatte. Und die sitzen dann ganz, ganz dicht aufeinander. Und da frage ich mich immer, wenn ich da morgens rauskomme und ich sehe sofort meinen Nachbarn, wie er aus seinem Wohnmobil wankt, mögt ihr euch alle immer in solchen Situationen? Das meine ich.
Ach so, eigentlich schon. Also man schließt schnell Freundschaften. Es ist natürlich eng und man sieht auch, was der eine oder andere hat oder nicht hat. Aber im Grunde und Ganzen ist es eine Familie. Und ob das die Camper mit dem Van sind oder der Zeltkunde, man versteht sich, man hilft sich aus. Das ist das Schöne auch am Camping, auf einem Campingplatz.
Das wollte ich wissen, das klingt schön. Mario, wenn wir jetzt rausgehen würden an einem ganz normalen Berliner Tag, wir gehen mal die Linden runter oder über den Kudamm, würdest du sehen, diese Person hat Lust auf Outdoor und diese nicht? Kannst du das erkennen?
Das ist gar nicht so einfach zu sehen, wenn man es überhaupt sieht. Man sieht natürlich, weil man viele Produkte kennt, wer Outdoor-Klamotten besitzt und auch trägt. Er wird wahrscheinlich eine gewisse Affinität dann auch zu dem ganzen Outdoor-Sport haben. Aber es gibt auch Geschäftsmänner, die im Anzug laufen, die dann später zu uns in den Laden kommen, sich ausrüsten und sagen, sie wollen raus aus dem Alltag und wollen einfach die Natur genießen und campen fahren oder paddeln gehen.
Mehr Männer, mehr Frauen gleich?
Das ist gleich. Das ist gleich. Also das ist ein ziemlich ausgewogenes Verhältnis. Womöglich trauen sich Männer vielleicht auch die ein oder andere Sache mehr zu und sind auch gern mal alleine unterwegs. Da haben Frauen manchmal Respekt und da kommen auch so Nachfragen, wie man sich dann draußen verhalten sollte und ob man es überhaupt machen kann. Aber das ist im Grunde ein sehr ausgewogenes Thema, von jung bis alt.
Gibt es auch diese Leute, die sich unglaublich viel Ausrüstung kaufen und dann aber nichts machen?
Leider ein Blick in die Glaskugel, in die Leute kann man nicht reinsehen.
Klar, du bist nicht mit denen unterwegs. So,
aber. Es gibt vielleicht welche, die viele Sachen unbedingt haben möchten und besitzen möchten und es dann gar nicht so benutzen, wie man es benutzen sollte. Das kommt schon vor. Ja.
Aber es ist schon so, wir sollen uns vernünftige Sachen kaufen, muss vielleicht nicht immer, kannst du selber sagen, muss es teuer sein oder nicht, aber wir brauchen einen gewissen Standard, damit das Ganze nicht frustig wird.
Ja, das ist richtig. Also ein paar Basics sind nicht verkehrt, da einen Taler mehr in die Hand zu nehmen, was Schuhe vielleicht betrifft, die Isomatte, den Schlafsack, das Zelt. Das benutze ich wirklich für einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und wenn die Schuhe schlecht sind und ich Blasen an den Füßen habe oder Rückenschmerzen habe, weil ich halt nicht gut geschlafen habe und jede Wurzel unter mir spüre, dann führt es schnell zu Frust und man schmeißt das Zeug in die Ecke und sagt, ach, Camping ist doof.
Ja, können wir alle nachvollziehen. Das macht dann keinen Spaß. Mario, am Anfang hast du uns ja gesagt, es geht eben darum, dass wir auch wieder zu uns kommen, indem wir ein bisschen Komfort vielleicht darauf verzichten, bewusst verzichten, uns auch selber in der Natur was basteln. Wenn das nicht so gut funktioniert, haben wir zumindest mal ein Stück Holz in der Hand gehabt, ganz, ganz anderen Kontakt dazu gehabt. Und Sternenhimmel gucken ist Berlin nicht immer so einfach. Also überall, wo so viel Licht ist, ist es nicht so einfach. Aber 50 Kilometer von Berlin entfernt, der dunkelste Ort Deutschlands. Wo ist das?
Das ist der wunderschöne Sternenpark Westhavelland oder Havelland in der Havelaue, 50, 60 Kilometer östlich von Berlin. Und zählt zu den dunkelsten Orten Deutschlands, weil halt keine große Stadt oder Industrie in der Nähe ist. Man hat viel Gewässer und da kann man hervorragend den Sternenhimmel genießen.
Und was fühlst du dann?
Es ist Wahnsinn. Man sieht die Weite, man merkt erstmal, wie klein man überhaupt ist. Also auch wir hier auf unserer lieben Erde, und man kann unglaublich viel sehen. Also man guckt 2 Stunden in den Himmel und sieht immer wieder was Neues, und es ist für Fotografen auch ziemlich interessant.
Ja. Was ich merke, wenn ich also alleine in meinem kleinen Garten, wenn da Kinder von anderen zu Besuch sind, die sonst gar nicht irgendwie mal mit Grün oder so in Kontakt sind, wenn man denen einen Baum zeigt oder sagt, hier, die Rinde ist so und fass mal die an und ja, klar, kannst du den Stein da hinwerfen. Ne? Also du kannst es verändern, du kannst gucken, ob da drunter ein Tier sitzt. Für Kinder ist es, glaube ich, schon wichtig und auch was Tolles. Du hast einen 9-jährigen Sohn, für den ist es natürlich Paradies, weil der alles mitmachen kann. Glaubst du auch, ist es für Kinder wichtig, so einen Kontakt zu haben?
Definitiv. Gerade für das Großstadtkind, was ziemlich viel Beton kennt, ist es wichtig, einfach mal rauszugehen. Und die Kinder, die vergessen so einen Tag nie, draußen zu sein. Und wenn es halt der Sternenpark ist, einmal übernachten bei schönem Wetter. Man braucht dann auch kein Zelt, kein Tarp, legt sich mit der Isomatte hin und genießt einfach den Sternenhimmel.
Was hat deinem Sohn bisher am besten gefallen?
Oh, da gibt's wirklich viele Sachen. Ich war vor kurzem mit ihm, das war noch im Frühjahr nach Ostern, im Steinbruch und bei Leipzig haben wir da unser Lager aufgeschlagen und haben eine Nacht übernachtet, Klettern inklusive. Und für ihn war es das Tollste. Er hat über den Steinbruch, über das Wasser geguckt, hat die Skyline der Stadt im Hintergrund gesehen. Und das prägt sich ein, das vergisst man nicht. Und die Kinder werden dann auch immer wieder den Weg in die Natur suchen.
Der Aussteiger heißt der Laden, in dem du arbeitest, Mario. Du hast mir erzählt, da kommen manchmal Leute mit einer Waage. Also die wollen dann, dass ihre Ausrüstung wirklich leicht ist. Die wiegen die Dinge in eurem Laden ab.
In der Tat. Vor kurzem gerade einen sehr netten Kunden gehabt, der mit der Waage zu uns kam und gefragt hat, ob das denn okay ist, dass er da Sachen auswiegen kann. Und ich so, klar, gar kein Problem. Wenn du dein Gewicht reduzieren willst, dann funktioniert es eben nur so, mit der Waage sich seine Ausrüstung abzuwiegen. Und je weniger man auf dem Rücken hat, umso angenehmer und so eher kann ich das auch alles genießen, was ich draußen erleben möchte. Wenn ich mit 20 Kilo auf dem Rücken unterwegs bin, dann macht das halt irgendwann keinen Spaß mehr, zumal ich die ganzen Sachen gar nicht brauche. Und je weniger ist dann natürlich mehr.
Rucksäcke und alles, das ist ja jetzt auch schon viel moderner, viel angepasster an unseren Körperbau. Wenn ich jetzt anfange, für die da draußen, die sich überlegen, habe ich noch nie gemacht, bin nicht ganz sicher, ist das was für mich, finde ich aber interessant. Was würdest du uns vorschlagen, was brauchen wir unbedingt, wenn wir nicht gleich so großes Geld investieren wollen?
Also unbedingt ein ordentliches Schuhwerk, was für das Gelände geeignet ist. Das kann auch ein flacher Schuh sein, das kann was Festes sein. Das kommt, wie gesagt, ganz aufs Gelände drauf an. Eine gute Isomatte, die isoliert und mir einen gewissen Komfort bietet. Und ein Schlafsack, der mich einfach warm hält. Mhm. Da sollte man dann auch darauf achten, dass man den Schlafsack nicht zu kalt nimmt, beziehungsweise das wärmere Modell, sich für das wärmere Modell entscheidet, weil zu warmen Schlafsack gibt es nicht. Aufmachen und als Decke benutzen kann ich ihn immer. Und danach das Zelt und der Wetterschutz. Das kann ein Tarp sein, Zelt, Familienzelt, kommt dann ganz auf die Tour drauf an.
Und dann kann ich erstmal starten, gucken, ist das was für mich und die meinen und danach, wenn ich mehr will, kann ich wieder zu euch kommen.
Genau, dann kann man sich um den Rest der Ausrüstung kümmern und eine Wanderhose, ein Funktionsshirt. Es geht aber auch mal mit was man zu Hause noch im Schrank hat.
Wir wollten nochmal übers Wandern reden, Mario. Ich erinnere mich noch mit meinem Vater, als ich noch ziemlich klein war, wir waren dann oft so in Bayern wandern und Bayern war für mich schon, also von der Nordsee kommen, so unglaublich andere Welt. Ich hätte gar nicht in ein anderes Land gemusst. Also Bayern war für mich schon wie ein völlig anderes Land und Berge und dann lag da Schnee. Wandern hat schon was, für mich hat das insofern immer ein bisschen was Magisches, als es mich so an die alten Geschichten und an alte Märchen und so erinnert. Und du hast Zeit, du brauchst eine Weile, bis du an so einem Baum vorbeikommst, kannst diese Wurzel, die dann ein bisschen sich da hochzieht, sehen. Magst du wandern?
Wandern mag ich sehr. Man findet einfach zu sich zurück. Man lässt die Gedanken schweifen und denkt auch über ziemlich viele Sachen nach, weil man einfach auch die Zeit hat. Und auf dem Weg zum Ziel, das können 10, 15, 20 Kilometer sein, kommt man runter, erlebt die Natur so, wie sie ist und entdeckt auch wirklich sehr viel, weil man halt Zeit hat, auch die Natur zu beobachten.
Schuhe, also Wanderschuhe, müssen die richtig schwer sein? Mittlerweile sehe ich, glaube ich, die sind auch mal ein bisschen leichter. Und Socken, das müssen wir beides besprechen. Was brauchen wir da?
Socken ist das wichtigere Thema als der Schuh. Eine falsche Socke, die zu groß ist oder die Feuchtigkeit speichert, weil sie aus schöner Baumwolle ist, ist eher kontraproduktiv. Also der Fuß weicht auf und das führt dann natürlich wieder zur Blasenbildung. Das heißt, eine gut eng sitzende Funktionssocke mit einer guten Polsterung im Fersen- und Ballenbereich ist noch wichtiger als der Schuh.
Okay, also Funktionssocke, damit mein Schuh eben nicht, mein Fuß nicht feucht wird und ich keine Blasen bekomme.
Mhm. Richtig, richtig.
Und dann, welcher Schuh sollte es dann sein?
Die Schuhe, das kommt ganz aufs Gelände drauf an. Auch der Vielwanderer und der das Gelände kennt, kann mit einem leichten Schuh das Ganze bis zu einem gewissen Punkt ausgleichen, auch mit etwas schwererem Gepäck auf dem Rücken. Das beste Beispiel ist der Almöhi, der mit seinen Badeschlappen dreimal die Alm hoch und runter rennt, wo der Flachland-Tiroler schon einen knöchelhohen Schuh braucht. Das heißt, ein sehr leichter, technischer Schuh für agiles, schnelles Laufen kann man durchaus auch mit Gewicht tragen.
Ich habe gerade an Ötzi gedacht, hier diese Leiche, an die sich viele von uns erinnern. Was hatte der eigentlich an?
Der hat wahrscheinlich gewickelte Autoreifen. Nee, Autoreifen gab es damals noch nicht, aber Bastschuhe und Fell um die Füße drumherum, um sich warm zu halten. Und auch das hat funktioniert.
Ich erinnere mich noch, dass in seinem Magen Beeren gefunden wurden. Und du hast ja gesagt, dass du die auch empfiehlst, wenn wir draußen unterwegs sind. Die Experten auf RBB 88.8 sind heute draußen. Wir erleben Abenteuer mit Mario Stöcker. Das ist unser Outdoor-Experte. Socken wichtiger als der Schuh, hast du schon gesagt. Das hat bestimmt viele von uns überrascht. Jetzt der Schlafsack. Für die, die vielleicht das erste Mal zelten. Ich erinnere mich auch, es gibt ja auch Schlafsäcke, da brauchst du nicht mal ein Zelt. Ne? Also da kann ich im Schlafsack liegen. Gut, wenn es jetzt nicht so gießt, dann kann ich in den Sternenhimmel gucken. Sind die eigentlich richtig teuer?
Sie können sehr preisintensiv sein, das sage ich immer sehr gerne. Was ist heutzutage teuer? Ermessenssache. Nein, es gibt Schlafsäcke von ab 20 Euro bis 600, 700 Euro hoch. Und da ist für jeden Geldbeutel was dabei. Man muss sich im Klaren sein, was man wirklich möchte. Es gibt die grobe Unterscheidung zwischen Kunstfaser und Daunenschlafsäcke. Die Kunstfaser ist natürlich in der Erstanschaffung günstiger, in der Regel bis 200 Euro und ein Daunenschlafsack ab 200 Euro und aufwärts. Und dann gibt es diverse Unterschiede, die man dann für sich einfach klären muss. Ist das Packmaß wichtig? Ist das Gewicht, spielt das eine Rolle? Da ist der Daunenschlafsack natürlich der Kunstfaser überlegen.
Also da ist tatsächlich, weil du erst gesagt hast, die Baumwollsocke war früher ja mal toll, ist jetzt nicht toll. Da sollen wir eine Kunstfaser nehmen. Hier ist aber so das traditionelle Material besser.
Daune bietet einfach ein sehr, sehr gutes Schlafklima, ist wirklich klein komprimierbar, ist sehr, sehr langlebig, also auch der Preis amortisiert sich mit der Zeit, ist allerdings für feuchte Regionen da im Nachteil gegenüber der Kunstfaser, weil die Daune einfach anfängt, schneller zusammenzufallen.
Ich habe noch eine Frage, die vielleicht auch in eurer Welt nicht so gerne diskutiert wird, aber wir alle nutzen oder die meisten von uns das Internet. Was ich schwierig finden würde, wenn ich ihr wäre mit einem Laden, wenn ich jetzt zu dir komme und ich sauge dein ganzes Wissen ab und davon hast du ja auch enorm viel und dann bestelle ich im Netz. Ist das häufig so oder seid ihr ein Laden, bei denen die Kunden dann deinen Sachverstand auch schätzen und das Produkt dann auch bei euch kaufen?
In den meisten Fällen ist es so, dass es, was wir bieten, auch an Beratung und als Ansprechpartner geschätzt wird. Und schon die meisten, selbst wenn sie gehen, wiederkommen und den Schlafsack bei uns kaufen oder bei den Mitbewerbern kaufen. Im Internet macht man dann oft schlechte Erfahrungen, hat keinen Ansprechpartner, wenn man ein Problem hat, Reklamation, dann ist die Abwicklung da ziemlich aufwendig und eben auch mit Kosten verbunden. Und so kann der Kunde zu uns kommen, kann sein Problem schildern und wir finden immer eine Lösung.
Wir sind draußen unterwegs mit Mario Stöcker, das ist unser Outdoor-Experte, und Alexander aus Reinickendorf. Wir haben schon gehört, Alexander, Sie sind auch ganz viel draußen unterwegs. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag. Ja, bin auch relativ viel draußen unterwegs, gerne auch mal längere Strecken über mehrere Tage und auch mit draußen übernachten. Und da ist mir aufgefallen, das Thema der menschlichen Notdurft ist noch ein bisschen ausgespart worden. Und das ist nun mal eine Sache, die betrifft uns alle, da kommen wir nicht außen rum. Ne? Und die Sache ist, es gibt halt nichts Unangenehmeres, als wenn man wunderbar draußen unterwegs ist und auf einmal riecht es unangenehm oder man tritt tatsächlich rein, wenn man durch den Wald läuft. Und dachte, vielleicht nochmal ein Tipp zu diesem Thema.
Ja, Sie haben es also so charmant, wie es irgend geht, formuliert, aber Sie haben auch absolut recht, Alexander, dass es ein Thema ist, wenn wir länger draußen unterwegs sind. Insofern sind wir dankbar, dass Sie uns da auf den Waldboden der Realität zurückholen. Dann wollen wir mal hören, was Mario dazu sagt, denn Recht hat er ja, unser Alexander.
Hallo Alexander, ja, danke für deine Frage und es ist wirklich ein wichtiges Thema und ich kann mich ganz in dich rein nachvollziehen, wie unangenehm das ist, wenn man halt die Notdurft zieht und das ganze Papier rumliegen sieht. Ein Tipp, beziehungsweise was man wirklich machen sollte, ist, dass man 30 Meter sich vom Weg entfernt, ne, den Weg verlässt, in den Wald geht, sich da dann irgendwo eine Stelle sucht und wenn man dann noch ein Loch buddelt, die Notdurft da drin verrichtet, inklusive Papier und das wieder zuschüttet, damit man es nicht so sieht, dann ist das, glaube ich, die optimale Lösung.
Das klingt eigentlich auch gar nicht so schwer, oder?
Das ist auch nicht tatsächlich. Da gebe ich dir recht, man muss es halt einfach machen. Ne? Bei Regen sieht die ganze Sache schon wieder schwieriger aus. Da gibt es auch ganz tolle wasserdichte Outdoor-Klopapierhalterrollen, um da das Papier vor Nässe zu schützen. Ansonsten wenig benutzen.
Ja, oder halt eine großblättrige Pflanze sich suchen und vielleicht auch was mitnehmen. Ne? Dann hinterlässt man auch kein Papier.
Richtig, wenn es grünes Klopapier geben würde, wird man das auch verkaufen.
Alexander, das hat uns schon mal geholfen. Vielleicht noch so ein Tipp, Alexander, zum Schluss ganz kurz, also wo Sie so unterwegs sind, was gut ist.
Also wunderbar empfehlen gerade für Einsteiger, ne, kann ich den Weg, die Brise entlang oder teilweise den 66-Seen-Wanderweg, ist jetzt natürlich auch ein Klassiker um Berlin herum, ist für Einsteiger hervorragend.
Der hat jetzt hier gerade, haben Sie einen Daumen hoch bekommen von Mario, der mag diesen Seenwanderweg nämlich auch. Schön, ja, das hat uns...
Man kommt immer wieder ganz schnell wieder zurück nach Berlin und kann den wunderbaren Etappen laufen. Tolle Sache.
Toll, dass Sie angerufen haben. Vielen Dank. Jetzt hat sich dankenswerterweise Micha aus Zehlendorf gemeldet und Sie möchten uns gerne noch eine schöne Radtour vorschlagen. Ich grüße Sie.
Ja, Tag, Herr Hoppe.
Hallo.
Seit SFB3, wo Sie aus Otterndorf kamen, so lange höre ich Ihnen schon zu.
Das ist toll, das freut mich aber sehr. Das fühle ich mich geehrt.
Immer
Dankeschön.
Noch habe ich denselben Sender und Sie sind immer noch dabei.
Toll.
Und, ich bin gleich an dem die Mauer fiel, also ich bin alter Westberliner, ist klar. Ich bin gleich an dem die Mauer fiel nach Schwedt gefahren mit der Eisenbahn, ein bisschen weiter rauf nach Garz und dann der Nase lang in Richtung Westen, wenn Ostwind ist, ist am besten, bis nach Bad Wilsnack an die Elbe. Wo der Weg schön war, dann bin ich lang gefahren.
Schön.
Und das mit den Exkrementen wollte ich gerne nochmal. Wenn derjenige da unterwegs ist, eine kleine Buddelschippe von seinem Sohn in den Rucksack steckt, da kann man ein schönes Loch bohren und hinterher wieder zumachen.
Klingt vernünftig.
Bleibt die Natur erhalten und man tritt nicht rein und man sieht es auch nicht. Und den Weg einfach der Nase lang fahren, wo schön ist, da geht's lang.
Sehr schön. Es hat mich gefreut, dass Sie angerufen haben und danke für Ihre Treue. Das war sehr lieb. Schlusswort kommt von dir, Mario. Also ich habe schon gesagt, ich glaube, bei einigen von uns, wenn wir so in die Haushaltskasse gucken, stellen wir fest, dicker Sommerurlaub klappt einfach nicht, dann wollen wir das Böse mit dem Schönen verbinden, nämlich in der Umgebung oder auch in Berlin noch was Tolles erleben. Was empfiehlst du uns? Ein bisschen was hat uns ja gerade Micha aus Zehlendorf schon gesagt. Was kommt von dir?
Ja, einfach rausgehen und wie auch Micha gerade sagte, der Nase lang sich ein Ziel setzen und dann die Natur genießen. Es muss gar nicht weit weggehen. Es gibt in der Umgebung in Brandenburg auch der Spreewald, eignet sich hervorragend, ob per Boot, zu Fuß, mit dem Fahrrad, den Spreeradweg, ein sehr großer, langer Radweg, auch den kann man abfahren oder den Oderbruch. Das Wichtige ist einfach, dass wir uns die Zeit nehmen, auch aus dem Alltag auszubrechen und dann es einfach tun. Das Rausgehen, über den eigenen Schatten springen und die Natur so genießen, wie sie ist.
Sag uns noch einmal, wie dieser Ort heißt, der dunkelste, wo wir so schön Sterne gucken können, der Welt hätte ich fast gesagt, der dunkelste in Deutschland, also 50 Kilometer von Berlin entfernt.
Sternenpark Havelland, gehört zur Havelaue, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, so übergreifend und da nicht so viel an Industrie und großen Städten in der Nähe ist, ist es wirklich ein großes Areal, was ziemlich dunkel ist und dort kann man eine hervorragende Nacht mit seinen Liebsten genießen.
Ach, das war auch ein richtig romantisches Schlusswort. Dankeschön, dass du da warst. Du gehst jetzt gleich noch in euren Laden, in den Aussteiger, hast noch bis 19 Uhr zu tun, weil so viele gucken wollen, wie es draußen ist und was sie da brauchen. Das hast du uns ja alle schon gesagt. Schlafsack und keine Socken aus Baumwolle, sondern Funktionssocken. Das habe ich mir vor allem gemerkt. Danke für deinen Besuch.
Danke, dass ich hier sein durfte und noch ein schönes Wochenende.
Mario Stöcker war das, unser Outdoor-Experte, heute auf RBB 888. Ich bin Ingo Hoppe und danke, dass wir mit Ihnen diese technischen Probleme dieser Sendung prima gemeistert und überwunden haben. Passt ja auch ganz gut zu draußen unterwegs sein und sich den Schwierigkeiten stellen. Wilde Tiere im Wald, alles Mögliche haben wir besprochen und danke für Ihr Interesse. Sie können alles wie immer nochmal ganz entspannt nachhören und sich die Tipps dann, die zu Ihnen am besten passen, nochmal rausfiltern.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.